Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Polizisten in Nordrhein-Westfalen sollen über Jahre verfassungsfeindliche Inhalte untereinander ausgetauscht haben. Solche Inhalte, die Innenminister Norbert Reul doch relativ deutlich benannt hat als übelste und widerwärtigste neonazistische, rassistische und flüchtlingsfeindliche Hetze. Rechtsextremes Gedankengut in der Polizei ist nun nicht so ein ganz neues Thema, muss man sagen, aber es stellt sich mal wieder die Frage, was tun? Eigentlich tue man schon ziemlich viel. Auch das klang an bei Norbert Reul, der gesagt hat, bevor junge Leute zur Polizei kommen, werden sie vom Verfassungsschutz gecheckt. Bei Beginn der Ausbildung nochmal und während der Ausbildung gibt es dann auch Ethikunterricht. Aber irgendwie scheint das alles ja nicht ganz zu reichen. Was also macht man anders und was fällt einem auf, der einen Blick auf das Ausbildungsgeschehen hat? Raphael Beer ist Professor für Polizeiwissenschaften am Fachhochschulbereich Kriminologie und Soziologie bei der Akademie der Polizei Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Stuck.
Wie oft begegnen Sie diesem Thema konkret in der Ausbildung?
Naja, ich begegne ihm quasi in jedem Semester, weil in meinen Fächern darüber gesprochen wird, was ist Racial Profiling, was macht den Vorwurf des Chorgeistes aus, was ist der Unterschied zwischen Polizeikultur und Cop Culture. Das sind schon die Themen, die mich im Semester immer wieder begleiten. Und dann reden wir natürlich auch über die Ausfallerscheinungen, auch über die Mauer des Schweigens zum Beispiel, dieser sogenannte Code of Silence. Denn das, was Herr Reul gesagt hat, ist ja nur die eine Seite der Polizei. Die andere Seite ist ja diese Alltagskultur, die Kultur der Polizisten vor Ort, die Kultur der Praktiker und nicht die der Ausbilder und der Vorgesetzten und der Behördenleiter. Das sind zwei Elemente, die sich wechselseitig in Schach halten. Manchmal sind sie auch nicht kompatibel miteinander und gehen getrennte Wege. So haben wir das ja jetzt erlebt.
Sie reden darüber, sagen Sie. Heißt das, Sie dozieren darüber oder kommen dann eben auch Auszubildende zu Ihnen und sagen, ich habe da genau dieses und jenes Problem, kann aber nicht drüber reden, will nicht drüber reden?
Genau, das passiert eher im Ethikunterricht. Tatsächlich haben wir das Privileg, Ethik kompakt anzubieten in einer ganzen Woche. Da sind die raus aus dem normalen Unterricht und machen mit uns tatsächlich Einblicke in die problematische Welt der Polizei. Über Polizeiskandale reden wir dann, aber auch über aufrechtes Verhalten, über ethische Dimensionen der Polizeiarbeit. Und dort sind tatsächlich Informationen häufiger zu hören, dass Polizisten sagen, ja, ich habe das und das beobachtet, habe den auch mal drauf angesprochen, aber so richtig komme ich damit nicht klar, ich kann mich da nicht durchsetzen. Das war nämlich mein Bärenführer beziehungsweise mein Praktikumsanleiter, der schreibt mir nachher eine Beurteilung. Und da kommen schon Gewissensnöte auch zum Vorschein.
Was raten Sie denen dann?
Wir können nicht ganz viel raten. Ich rate Ihnen, Allianzen zu suchen bei denen, die so ähnlich denken wie Sie. Also die auch versuchen, aufrecht durch die Polizei zu gehen. Das können zum Beispiel ältere Kollegen sein, die schon lebzeitverbeamtet sind, die aus anderen Einheiten kommen. Es gibt ja viele Vorbilder in der Polizei, die tatsächlich auch gute Arbeit leisten wollen. Nur ist mir das zu wenig zu sagen, es gibt gute und böse Polizisten. Es gibt Situationen, in die Polizisten, Polizistinnen hineinkommen können, indem man dem Bösen eben begegnet. Und manche lassen sich dazu verführen und manche gehen aufrecht dadurch. Und dann kann man manchmal sich an denen quasi ein Vorbild nehmen, die schon über solche Erfahrungen von Gefährdungen und von Gefahrensituationen für das Gewissen Bescheid wissen.
Jetzt kennen Sie jüngere Kolleginnen und Kollegen, aber auch solche, die sozusagen schon eine Weile im Beruf sind und dann eine höhere Laufbahn anstreben, haben also ein bisschen einen Überblick, vielleicht ja auch über Verläufe. Haben Sie den Eindruck, die Fälle, die da eben Ihnen begegnen, wo Menschen sich vielleicht auch über rechtsextremes Gedankengut oder Chorgeistern beschweren oder das zumindest Ihnen spiegeln, sind das Fälle von jungen Kolleginnen und Kollegen, die eben ankommen, das entdecken oder auch ankommen und sowas negativ reinbringen, mitbringen? Oder sind da auch Geschichten, die im Lauf der Zeit sich entwickeln? Ich will jetzt nicht sagen, die sich dort radikalisieren, aber vielleicht doch das eine oder andere mitnehmen.
Nein, durchaus sind nicht die Jüngeren die Gefahrenquelle. Das kann man nicht sagen. Wir bekommen ja total, eigentlich in der Mehrheit sensible Menschen auch in die Polizei hinein. Auch die Ausbildung ist nicht der Ort, wo die größte Gefahr besteht. Es ist tatsächlich so, dass die Praxisverhältnisse, die eingeschliffenen Praxisverhältnisse oftmals den Rahmen bilden, in dem solche Ideologien auch entstehen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass in den Polizeieinheiten beziehungsweise besonders in den Schutzpolizeieinheiten, also im Wach- und Wechseldienst, mehrere Generationen von Polizisten Dienst machen, die über mehr oder weniger viel Erfahrung verfügen, auch mehr oder weniger viel frustrierende Erfahrungen haben und Verhärtung hinter sich haben. Und wir müssen immer von einem ausgehen, junge Leute wollen Polizisten werden. Die wollen keine Soziologen oder Sozialarbeiter oder Psychologen werden. Die wollen eigentlich an das Gute glauben. Die suchen auch das Gute in der Polizei. Wir kriegen das im Ethikseminar tatsächlich auch öfter gespiegelt, dass wir ihnen so viele Warnungen aussprechen, dass wir immer den Zeigefinger heben, den moralischen, und sagen, passt auf, da und da und da lauern Gefahren. Sagen, das stimmt doch alles gar nicht. Wir wollen doch in die gute Polizei. Also diese Suche nach dem Guten, die verengt manchmal auch den Blick für die Gefahren. Und das ist dafür braucht man eben eine gute Begleitung. Deswegen sprechen wir auch davon, dass die Leute, wenn sie nach unserer Ausbildung in die Praxis kommen, weiterhin psychosozial begleitet werden.
Das heißt aber schon auch, man kann vielleicht ein bisschen verkürzt, aber doch zusammengefasst sagen, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, es gibt vor allem ein Problem damit, dass Menschen bei der Polizei solches Gedankengut entwickeln?
Ja, oder noch genauer gesagt, das Problem besteht darin, dass die Polizei beruflicherseits Situationen produziert, in denen Menschen dieses Gedankengut entwickeln können. Da sind Hierarchien für verantwortlich, da ist die Dominanzkultur dafür verantwortlich. Es sind zum Teil die Arbeitszusammenhänge, die wirklich kein Zuckerschlecken sind. Es sind ganz viele Dinge, die dafür verantwortlich sind.
Kein Problem.
Insofern ist es tatsächlich so, dass wir auf die Situationen gucken müssen und auf die Hierarchien und nicht so sehr auf einzelne Menschen, die wir dann klassifizieren und etikettieren als böse oder als gut. Diese Gegenüberstellung der weißen und der schwarzen Schafe halte ich für ein großes Dilemma und für nicht zutreffend für den polizeilichen Alltagsdiskurs.
Super, eigentlich drängt schon die Zeit, aber ich will einfach noch eine Frage stellen. Während ich die stelle, können Sie dann auch einfach den Computer aus dem Fenster schmeißen. Mir ist gestern, da kam das Thema ja auf, schon auf sprachlicher Ebene ein Problem aufgefallen. Nämlich, als ich so einen Satz dazu formulieren wollte, der dann automatisch eine komische Doppelung enthält, wenn man da sagt, Polizei ermittelt gegen Polizei, Polizei ermittelt gegen Polizisten. Wir haben über Chorgeist schon gesprochen. Jetzt sind Sie da ja auch in keinem luftleeren Raum. In der Ausbildung, kann man dieses Problem überhaupt von innen vernünftig untersuchen, vernünftig ermitteln und jetzt vernünftig, was ja Minister Reul unbedingt jetzt vorantreiben will, von innen heraus aufklären?
Das ist die traditionelle Vorgehensweise der Polizei, weil sie eigentlich glaubt, nur sie selbst weiß Bescheid über die Dinge und sie sind die, die die Dinge auch richtig einschätzen. Das ist ja Teil dieser Dominanzkultur. Und das ist bisher immer fehlgeschlagen, wenn Polizei sich selbst zu heilen versucht. Es gibt eine lange Tradition des Misstrauens gegenüber äußeren Blicken und der insbesondere, wenn diese Blicke nicht von Gericht oder Staatsanwaltschaft kommen. Also wenn Kontrolle zum Beispiel, Kontrolle wird immer als etwas Negatives empfunden und eigentlich ist die Botschaft der Polizei immer, haltet euch raus, ihr habt ja keine Ahnung, wie es wirklich ist. Und das ist das Dilemma, in dem wir auch jetzt stehen. Eine Reinigung von innen geht eigentlich nicht, weil auch die reinigen sollen, die Logik der Polizei natürlich eingeatmet haben und in ihr sozialisiert sind. Da kann man eben nur nach Straftatbeständen gucken. Und das ist aber nicht die Lösung des Problems, sondern es ist Teil des Problems, dass es eine juristische Verengung gibt. Dass man denkt, wenn ein Straftatbestand nicht erfüllt sein wird, und so wird es jetzt bei den 29 auch sein, die werden ganz unterschiedliche Dinge gemacht haben. Und sie werden sich Anwälte nehmen und die Anwälte werden darauf hinweisen, dass es sehr unterschiedlich zu gewichten ist, was da passiert ist. Und da wird strafrechtlich möglicherweise gar nicht so viel bei rauskommen, wie man sich das moralisch jetzt denkt. Insofern langt es einfach nicht, aus der polizeilich-juristischen Logik heraus zu argumentieren, sondern man muss diese Probleme eben auch als soziale, auch als moralische Dilemmata begreifen. Und insofern braucht man dringend einen Blick von außen, der auch eine andere Terminologie, der andere Narrative hat.
Raphael Beer von der Akademie der Polizei Hamburg. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen ebenfalls.